übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Faktenfolge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Und heute haben wir Expertinnenbesuch. Wir freuen uns sehr, Susanne Bell begrüßen zu dürfen.
Hallo. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne. Susanne Bell ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin in der AG Kulturgeographie am Geographischen Institut der Universität Bonn und Projektkoordinatorin des Forschungsprojektes SOCIAR. Spreche ich das richtig aus?
Ja, doch. Ja.
Welches seit Mitte 2024 die sozialen und ökonomischen und administrativen Herausforderungen nach der Flut im Ahrtal mit wissenschaftlicher Expertise begleitet. In einem bunten Forschungsteam aus den Bereichen Ökonomik, Rechtswissenschaft, Geografie, Soziologie und Politikwissenschaft entwickelt ihr gemeinsame Forschungsaktivitäten. In diesem Rahmen hast du eine Mitmachaktion gestartet, die sich mit der Weisheit der Ahrtaler beschäftigt.
Und neben Susanne sind heute auch meine Kollegin Nicole und ich, Anke, mit von der Partie. Und wir starten wie in jeder Folge mit einer kurzen Reorientierung. Das heißt, wir dürfen alle einmal noch mal kurz tief durchatmen, beide Lungenflügel gut mit Sauerstoff füllen und die Luft auch wieder rauslassen. Dürfen uns im Raum umschauen. Ich lade ja immer gerne dazu ein, eine bestimmte Farbe wahrzunehmen. Susanne, was wäre denn eine passende Farbe, wenn du dich hier im Raum umschaust?
Ich schaue mal gerne auf Rot, hier gibt es auch genug.
Ja, das ist klassisch Malteserfarbe. haben wir viel Rot, ja, für uns ist Rot eine gute Farbe, alle anderen Farben funktionieren aber auch. Und ich darf herzlich einladen, nochmal zu checken, wenn ich gerade stehe oder gehe, wie nehme ich den Boden unter den Füßen wahr oder wenn ich sitze oder auf dem Sofa rumfläze, wie fühlt sich denn das Sitzmöbel unter mir an? An welcher Stelle spüre ich das am dollsten? Und dann sind wir natürlich ganz gespannt, mehr über die Weisheit der Ahrtaler zu erfahren.
Genau. Wie kam die Idee, den Wiederaufbau im Ahrtal wissenschaftlich zu begleiten?
Da würde ich jetzt direkt ein bisschen größer ausholen, weil das sind jetzt einige Jahre, die ich mich schon mal mit beschäftige. Und es kam erstmal bei mir ganz individuell davon, dass ich im Masterstudium war, als die Flugkatastrophe passiert ist und gerade im Prinzip auf der Suche nach einem Thema für meine Masterarbeit. Und es war erstmal so, das erste halbe Jahr oder so nach der Flugkatastrophe habe ich gar nicht viel für die Uni gemacht, weil ich auch hier aus der Gegend komme und zwar nicht direkt betroffen war, aber durchaus emotional natürlich mit betroffen. Ich war auch hier zum Helfen unterwegs, also es hat mich sehr bewegt und ich konnte mich danach nicht mehr wirklich gut auf abstrakte theoretische Sozialwissenschaft konzentrieren. Kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und mein damaliger Professor und Betreuer hat mich aber immer mal wieder darauf hingewiesen, das ist doch sehr, dann soll ich doch einfach zum Ahrtal forschen, wenn ich mich nicht auf nichts anderes konzentrieren kann. Und wenn ich mich schon hier vor Ort auskenne und das, die Idee fand ich so gut, dass ich das dann letztendlich doch umgesetzt habe, als ich mich so weit gefühlt habe, dass ich das emotional in Angriff nehmen konnte und war dann auch sehr, sehr glücklich, dass ich irgendwas beitragen kann hier für das Tal, auch irgendwas tun kann. Ich habe mich davor sehr hilflos gefühlt und das war so mein persönlicher Weg im Grunde auch aus der Hilflosigkeit heraus. Genau, dann fing das mit meiner Masterarbeit an und an die Masterarbeit schloss ich auch direkt eine Doktorarbeitsidee an. Also ich wollte einfach lange hierbleiben, kaum dass ich angefangen hatte und hatte ganz große Ideen, was man noch alles forschen könnte. Und eine große Umfrage wäre doch toll, dass wirklich alle auch mal was beitragen können und Workshops, die wir jetzt machen und all das. Und das kann man natürlich als einzelne Doktorandin nicht alleine machen. Und dann fing ich an, mich zu vernetzen mit anderen KollegInnen an der Uni Bonn aus anderen Fachbereichen. Auch da habe ich mit dem Professor unterstützt, meine spätere Chefin, wo ich jetzt in der Kulturgeographie bin in Bonn. Und so ist über Jahre ein Team entstanden, das dann auch zusammen einen Förderantrag auf die Beine gestellt hat. Und Finanzierung zu kriegen, dauert auch ewig an der Uni. Aber wir sind jetzt so langsam doch mal so weit, dass wir richtig forschen können.
Und wie genau habt ihr das gemacht? Also wie seid ihr gestartet?
Jetzt praktisch oder?
Ja, vor Ort.
Vor Ort? Ich bin persönlich erstmal sehr ethnografisch rangegangen. Das bedeutet, ich war einfach viel vor Ort unterwegs und habe mit Leuten geredet, habe mich in Gesprächsrunden dazugesetzt, an den ganzen Begegnungsorten für Betroffene, habe mitgehört erstmal, ja, viel zugehört am Anfang, dann natürlich auch irgendwann Interviews geführt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, worum geht es hier. Dann verfolgt man natürlich auch die Lokalzeitung, um zu schauen, was passiert da. Es ist auch spannend zu schauen, was schafft es mal in die überregionale Presse und was eben auch nicht. Genau, und aus dem Forschungsprojekt heraus haben wir dieses Jahr angefangen mit Stakeholder-Workshops, beziehungsweise letztes Jahr im November schon den Auftrag-Workshop gemacht zu verschiedenen Themen mit Experten und Expertinnen hier aus dem Tal zu sozialen Themen, wollen da in den Austausch kommen, dass wir aus unserer wissenschaftlichen Bubble, aus dem Elfenbeinturm rauskommen und hören, was hier vor Ort relevant ist und wie man hier praktisch auch Lösungen finden kann.
In den Interviews mit den Menschen vor Ort, von welchen Herausforderungen haben dir die Menschen berichtet?
Das war so zahlreich. Ich habe erstmal ganz, ganz viel einfach gesammelt. Das ist gerade in der qualitativen Forschung, die ich mache, explorativ, geht es darum, erstmal alles aufzunehmen, was man hört. Ich habe dann immer Gedächtnisprotokolle geschrieben, zu allem, was ich unterwegs gehört habe. Oder wenn es aufgenommen wurde, konnte ich das transkribieren und das auswerten. Also erstmal ganz, ganz viel gesammelt. Dann habe ich versucht, das in eine Ordnung zu bringen, die dann letztendlich, ich versuche jetzt auch wieder nach außen zu bringen. Und da kamen 5 große Bereiche heraus bei den Herausforderungen. Das ist die Überforderung, das ist Instabilität, das ist Schmerz, das sind belastende soziale Kontakte und auch Folgeprobleme von Verdrängung. Das braucht nochmal ein bisschen Erklärung gleich. Aber das waren so die 5 Überbereiche, die ich so gemerkt habe, wo ganz viele Herausforderungen jeweils nochmal drinstecken.
Uns ist ja auch einiges begegnet im Kontakt mit den Menschen. Und gerade wenn wir auf den Punkt der Überforderung schauen, dann wäre es ja ganz spannend zu erfahren, worin oder womit war man denn im Schwerpunkt überfordert?
Also natürlich erstmal in den ersten Tagen, danach war ja einfach alles auf den Kopf gestellt. Also diese völlige Ausnahmesituation, nichts war mehr so, wie es vorher war. Glaube ich, ein Buchtitel, den ich gerade aus Versehen quasi zitiert habe. Es gibt ja viele Philipp-Schlut-Geschichten, die das auch sehr schön in Worte fassen. Und da natürlich, also die Sterbensangst in der Flutnacht, das ist natürlich eine absolute Überforderung, die viele ausstehen mussten. Dann die Frage am nächsten Morgen, was passiert denn jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? Den kann ich anrufen? Was für Geräte brauchen wir? Also
kann ich überhaupt telefonieren?
Kann ich überhaupt telefonieren? Was mache ich, wenn ich nicht telefonieren kann? Wie finde ich raus, ob meine Liebsten noch leben am anderen Ende des Ahrtals? Wie kommuniziere ich mit denen? Wie kann ich Freunde um Hilfe bitten? Bekannte? Wo ist die Grenze? Wie viel darf man erfragen? Jetzt auch sozial gedacht. Es ist einfach eine Situation, die man so wahrscheinlich die allermeisten noch nie vorher erlebt haben. Und das ist überfordert in ganz vielfältiger Weise. Und da kommen natürlich noch Existenzängste dazu, die auch jetzt ja noch viele Menschen quälen. Also die Überforderung, die war natürlich ganz am Anfang extrem, aber jetzt auf die Dauer ist zum Beispiel auch die Erschöpfung, ja, das Burnout nach jahrelanger Vielfachbelastung, auch das überfordert noch heute. Schlafprobleme, wurde mir auch berichtet, ist sehr viel präsent im Ahrtal. Genau, das sind wirklich ganz, ganz vielfältige Formen.
Und hast du auch eine Chance, in der Beleuchtung dieser Punkte zu gucken, wie sich das über die Zeit verändert? Also gibt es die Möglichkeit, immer wieder auf Rückmeldung zu geben und zu schauen. Wir schauen ja jetzt dann auf 4 Jahre seit dem Ereignis. Da passiert viel. An vielen Stellen passiert nicht schnell genug oder an anderen Stellen schneller, als uns das lieb ist. Gibt es auch eine Möglichkeit, das über den Prozess hinweg zu begleiten in eurer Forschungsgruppe, zu schauen, wie sich die Punkte verändern?
Ja, wir versuchen es ein bisschen. Ich persönlich bin ja seit 3 Jahren unterwegs und recht regelmäßig hier vor Ort, aber ich kriege auch immer nur, das sind dann immer nur so einzelne Einblicke, die ich kriege. So eine grobe Veränderung, die mir auch viele einfach direkt berichtet haben hier vor Ort, ist der Unterschied zwischen den ersten Wochen, Monaten, vielleicht bis zu einem halben Jahr nach der Flut, wo wirklich in vielerlei Hinsicht Ausnahmesituationen galt, wo man den ganzen Tag draußen vor der Tür war, den Schlamm weggeschüttet hat, sehr viel engen Kontakt mit den Nachbarn auch hatte, weil die ja genau das Gleiche gemacht haben. Alle waren viel mehr draußen einfach, hatten allein da schon viel mehr, dadurch viel mehr Kontakt, haben einander sehr viel geholfen und alle auch das Gleiche gerade brauchten. Wenn jemand einen Stromgenerator hatte, hat er den mit den Nachbarn geteilt. Und so weiter. Diese erste Zeit, wo sehr viel dieses Miteinander hochgehalten wird, gelobt wird, die Solidarität auch von außen. Viele HelferInnen ja auch jeden Tag vor Ort unterwegs, Einsatzkräfte. Und als das dann aber anfing aufzuhören, als sich so das erste bisschen wieder normalisiert hat, als so der Blick auf die Straße weniger lebendig wurde, vielleicht nach 3 Monaten, vielleicht auch erst nach 6. Ich denke, Winteranfang ist auch nochmal bedeutsam gewesen, wo es dann auch anfing, dass jeder eher doch für sich selber jetzt den administrativen Kram am Haus regeln muss, sich die Frage stellen muss, wo geht's hin, ziehe ich weg oder bleibe ich hier? Wo auch sehr viel administrative Arbeit zurückkam. Also ich habe auch den Spruch gehört, der Amtsschimmel kam zurück. Das fand ich auch sehr anschaulich.
Und Corona, ne? Das haben und wir heute noch vergessen, aber ja, es war auch noch Corona.
Ja, das stimmt. Im Flutsommer wird das kurz mal irgendwie nicht so präsent, aber Richtung Winter, Herbst kam dann ja auch die große Impfdebatte und 2G-Regel und all das ja auch noch rein. Und da war es dann eben wieder doch der individualisiertere Phase. Also jeder doch ein bisschen mehr auf sich selber vielleicht geschaut und das haben Menschen sehr unterschiedlich erlebt, ob das einfach so sein musste. Natürlich, so war vielleicht auch gut so oder ob das eben auch sehr, sehr schade war, dass dann Solidarität verloren ging. Das sehen Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Also das ist so eine kleine zeitliche Perspektive, die ich gerade liefern kann. Wir versuchen im Projekt auch Umfragen anzuregen, die dann nächstes Jahr und hoffentlich 2 Jahre danach auch nochmal kommen, sodass wir erstens so nach 5 Jahren und nach 7 Jahren mal schauen. Und natürlich, also nächstes Jahr fragen wir auch rückwirkend ab, wie waren denn die letzten 5 Jahre. Mhm. Das ist dann sehr schwer, weil wir leider, wie gesagt, das dauert so lange, ein großes Forschungsprojekt anzuregen, dass wir jetzt einfach ein bisschen später reinkommen, aber auch da nochmal die Langzeitperspektive, die oft vielleicht auch aus dem Blick vergessen wird. Aus dem Blick verloren wird, genau, dass wir die nochmal mit reinnehmen.
Im Flyer, der zu dieser Mitmachaktion führt, berichtet ihr auch über Kontextfaktoren. Was hat es genau damit auf sich?
Genau, das ist der analytische Blick, jetzt nochmal an der Stelle, um zu schauen, nicht nur, was sind die Herausforderungen und wie bewältigen die Menschen das auch, sondern welche Aspekte beeinflussen das, in welchem Korridor kann ich mich überhaupt erst bewegen? Wie bin ich durch äußere Faktoren da eingeschränkt oder was hilft vielleicht auch, und das zum Beispiel ganz konkret zu nennen, natürlich Politik und Verwaltung geben ganz klare Richtlinien dafür vor, wie irgendwas laufen kann, also ganz konkret im Wiederaufbau, wie kann ich wieder aufbauen, was für Förderungen bekomme ich am gleichen Standort oder woanders, wie sieht das aus, dann auch solche Dinge wie, komme ich gerade an Handwerker ran, komme ich an Baustoffe ran, das war ja auch sehr, sehr schwierig damals, auch wegen Corona nochmal. Dann gibt es aber auch individuelle Ressourcen, die noch mit hineinspielen. Also habe ich viele soziale Kontakte, die mir helfen können. Auch super wichtig, gerade im Wiederaufbau. Kenne ich Leute, die und so weiter. Aber auch, habe ich selbst, wie reflektiert bin ich? Wie gut kann ich mit meinen Gefühlen umgehen? Wie gut habe ich Erfahrung aus vorherigen Krisenerlebnissen, die mir helfen? Weiß ich schon aus eigener Kraft? Habe ich Wissen, was mir hilft, damit umzugehen? Oder stehe ich eben doch völlig planlos gerade davor und hilflos dann auch? Also das sind wichtige Einflussfaktoren, die wir auch beleuchten wollten in der Studie und auch vermitteln wollten in dem Flyer.
Menschen haben ja hier vor Ort viele Verluste erlebt. Ihr schildert aber auch Bewältigungsstrategien, die ihr in den Gesprächen gesammelt habt. Mhm. Ja, wie haben die Menschen sich selbst geholfen und welche Strategien haben dabei unterstützt, durch diese schwere Zeit zu kommen?
Ja, das war mir ganz wichtig und ich fand das unfassbar spannend auch zu sehen. Ich bin sehr, sehr offen herangegangen und habe dann im Laufe der Gespräche auch gemerkt, boah, da steckt so viel Potenzial drin, das herauszuarbeiten, wie schaffen es die Menschen hier, das zu bewältigen. Deswegen auch der Titel Die Weisheit der Art, weil ich da wirklich so beeindruckt war, wie vielfältig Ideen aufkamen, damit umzugehen und oft auch unbewusst. Also ganz oft ist den Leuten gar nicht richtig bewusst, dass sie jetzt was bewältigen. Es passiert einfach so und da steckt aber so viel Kompetenz drin, so viel Wissen, so viel Weisheit eben. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also zum einen ganz am Anfang insbesondere war es wirklich oft wichtig, erstmal Abstand zu gewinnen. Also natürlich muss man sich viel mit der Situation auseinandersetzen. Nur davonlaufen hilft natürlich auch nicht. Aber das muss man nicht unbedingt 24 Stunden am Tag machen, ja, oder 7 Tage die Woche, sondern sich da die Freiräume zu schaffen, abends abschalten zu können, blöd gesagt. Sich mit irgendwas ganz anderem beschäftigen, das noch völlig aus dem Kopf bekommen oder auch drüber lachen können. Ja, das sind alles Möglichkeiten, irgendwie Abstand von zu nehmen. Das macht die Sache nicht weniger schlimm oder so, aber man muss sich ja nicht die ganze Zeit damit konfrontieren, man muss sich dem nicht ergeben. Also man darf da ruhig auch den Abstand gewinnen. Irgendwann ist es natürlich auf der anderen Seite auch wichtig, dass man manche Dinge auch mal bewusst aufarbeitet, sich aktiv damit auseinandergesetzt. Das ist auch ein weiterer Schritt von den Bewältigungsstrategien. Das muss aber nicht direkt passieren, ja. Sondern das ist dann eher so die Langzeitperspektive, wo es zum Beispiel auch wichtig ist, sich zu überlegen, okay, was hat sich geändert? Wie muss ich mich neu orientieren jetzt zum Beispiel im Leben? Was sehr auffällig war, ist, dass sich viele Menschen zuallererst Normalität zurückgewünscht haben. Das war so, der Zeitgeist gefühlt hier vor Ort. Wir wollen den Alltag zurück. Wir wollen die Normalität von davor zurück. Wir räumen wieder auf, damit alles wieder so ist wie vorher. Das funktioniert natürlich nur zu einem gewissen Teil. Irgendwann muss man auch sich damit auseinandersetzen. Manches wird nicht wieder wie vorher und sich in eine neue Normalität einleben. Und das erfordert eine gewisse geistige Flexibilität vielleicht, wir müssen auch anpassungsfähig sein als Menschen. Das sind wir Gott sei Dank. Wir haben gute Anlagen als Menschen, uns sehr, sehr gut an unterschiedlichste Situationen anzupassen, aber natürlich auch eher, wenn wir jung sind, als wenn wir alt sind. Also das war auch sehr, sehr deutlich, dass insbesondere ältere Menschen, für die ist es ganz schlimm, jetzt nochmal mit 70, 80 sich in einem neuen Wohnort einzuleben, neues Haus, den Lebenspartner zu verlieren, ist viel schlimmer mit 70. Also das habe ich auch zum Beispiel mitbekommen, aber dann kann es zum Beispiel auch viel helfen, wenn man sich bewusst macht, an welchen Stellen man vielleicht doch noch Glück hatte und im Kontext zu anderen, also die sich mit anderen vergleichen, das kann sehr positiv wirken. Man muss nicht, es kann auch negativ wirken, man muss sich auch nicht jetzt zwingend irgendwie denken, ja, ich hatte ja noch Glück, man darf auch mal das eigene Leid spüren, aber sich eben nicht daran verlieren. Genau, man muss auch mal stolz sein auf das, was man geleistet hat. Denn alle Betroffenen hier im Ahrtal haben sehr, sehr viel geleistet.
Ein Punkt, der uns auch begegnet ist, insbesondere unter dem Blick auf das relativ aktuelle Geschehen und der Tatsache, dass es Corona gab, war, dass die Menschen hier auch eine besondere Form von Humor entwickelt haben, um mit der Situation gut umgehen zu können. Und dachte, gut, wenn jetzt mehr von außerhalb das hören würde, der würde das gerade nicht witzig finden.
Das hat man oft tatsächlich unter Betroffenen auch von verschiedenen schlimmen Ereignissen, dass es eine ganz wichtige Bewältigungsstrategie ist, auch wirklich darüber Witze zu machen. Das ist oft, wenn man das selber nicht erlebt hat, wirkt das sehr schwarz, sehr nach Galgenhumor und auch vielleicht sogar ein bisschen verstörend. Aber das ist völlig in Ordnung, das gehört dazu. Das würde ich auf gar keinen Fall jetzt irgendwie eine komische Ecke stellen wollen. Also das ist explizit wichtig, um Dinge zu verarbeiten. Nicht unbedingt für jeden, aber für viele Menschen.
Ja, viele sind ja auch auf sehr kreative Weise mit bestimmten Dingen umgegangen. Hast du dafür vielleicht irgendein griffiges Beispiel? Kannst du da was schildern?
Was mir direkt einfiel, war, ich wurde von einem betroffenen Paar durch den Garten geführt die haben mir letztendlich sehr positiv geschildert, wie da jetzt alles wieder schön grün wächst, weil der Schlamm, der angespült wurde, wo ja viel Toxisches drin war, scheinbar auch viele Nährstoffe enthalten hat. Auf jeden Fall meinen die, also wir haben jetzt hier die Erde nicht abgeräumt. Das, glaube ich, viele andere gemacht haben, weil sie diesen Schlamm einfach nur weg wollten. Aber die haben das tatsächlich gar nicht geschafft in dem Moment. Die hatten noch viel, viel anderes eben zu tun. Und der Garten war riesig und sehr verwachsen. Und dann haben sie es eben einfach liegen lassen, gemerkt, das sprießt aber oben drauf wieder. Und da haben die auch eine schöne Symbolik tatsächlich draus gezogen. Ach, so schlimm war es gar nicht. Ne? Die Natur kommt zurück, wächst hier wieder. Sie hatten auch, ich glaube, Bretter oder so, die ihnen angeschwemmt wurden von der Flut, dann benutzt, um so einen Tisch zu bauen und da drauf irgendwie Pflanzen umzutopfen und sowas. Und das fand ich irgendwie schön, dass man nicht alles Schlimme davon weghaben muss, sondern dass man es auch umdeuten kann. Mhm.
Und gerade die Natur hat ja auch verrückte Beispiele geliefert in den Folgejahren, ne? Also wo überall Tomaten und Sonnenblumen gewachsen sind in Regenrinnen und an Orten, wo man es einfach nicht vermutet hätte, weil die Natur sich ihren Weg zurückgeholt hat und irgendein Samenkorn eben an der entsprechenden Stelle angeschwemmt worden war. Ne?
Ja, und auch schon sehr schnell nach der Flut, ne? Also das war da, wo Stamm liegen geblieben ist. Sind viele Sonnenblumen gewachsen. Das wollte mich auch an das Bild, ja. Was hat dich besonders beeindruckt an den Gesprächen?
Ich würde sagen, die Offenheit der Menschen vor Ort, also wie die mich aufgenommen haben, eben an diesen ganzen Begegnungsstätten, dass ich mich immer einfach dazusetzen durfte, das war schon super schön. Und dass manche der Menschen, die ich dort getroffen habe oder über Kontakte mich als Fremde wirklich in ihr Haus aufgenommen haben für die Interviews, die ich geführt habe, dass sie mich da rumgeführt haben, mitten durch die Baustelle im Eigenheim, wo unten saniert wird, im Untergeschoss oder im Erdgeschoss und im Obergeschoss sich die Familie dann auf engem Raum irgendwie zusammenfindet, dass ich da wirklich durchgeführt wurde, jeder Raum. Und hier haben wir jetzt gerade übergangsweise Wohnzimmer und da liegt zwar nur eine Matratze, aber man kann drauf sitzen, hey, also das ist ein Wohnzimmer. Ja, und dass ich da so durchgeführt wurde und ganz improvisiert im Garten noch im Weinglas ein Stück Wasser bekommen habe und also solche Dinge einfach, das fand ich sehr schön und wie offen wirklich erzählt wurde, wie es den Menschen auch ging, da flossen teilweise auch Tränen, das fand ich wirklich ganz beeindruckend und das sie es halt trotzdem durchziehen. Also das war dann ungefähr ein Jahr nach der Flut, da hatte ich schon ein Jahr Riesenarbeit hinter sich, dass ich auch trotzdem dann noch die Zeit für mich genommen habe. Also es war also viel, viel Menschlichkeit, Herzlichkeit und Stärke, die ich da beobachtet habe.
Die Weisheit der Ahrtaler hast du also auf so einem Flyer zusammengefasst und du sammelst auch noch weiter Rückmeldungen. Was wird danach mit diesen Ergebnissen geschehen?
Wir sammeln die und schauen, ob wir da bei also das, was ich in meiner Masterarbeit zusammengetragen habe, an Geschichten, an Problembewältigung etc., schauen wir, ob wir da noch was ergänzen können. Denn ich war vor allem in einer Kommune nur unterwegs im Ahrtal. Das drückt natürlich nicht das ganze Ahrtal aus. Also es war eher zum Beispiel im unteren Ahrtal. Ich war jetzt nicht oben in Altmar oder so unterwegs. Und da fehlen bestimmt noch ein paar Perspektiven. Und ich würde das gerne noch ein bisschen erweitern und schauen, ob ich da noch ein bisschen spezifischer reinkomme. Oder ob vielleicht auch noch ein paar anschauliche kleine Geschichten rumkommen, die auch auf die Webseite dann können zur Veranschaulichung nochmal. Gerade sind da einfach nur ganz viele Stichwörter. Das wäre natürlich schön, wenn man das ein bisschen fühlbarer auf die Weise machen könnte. Und dann habe ich das einerseits eben auf der Webseite dann schnell schon sich diese Sammlung nochmal erweitert, nochmal vervollständigt. Und dann folgt eventuell auch noch eine wissenschaftliche Veröffentlichung, aber die interessiert ja keinen mehr. Die wäre dann nur für mich schön. Genau.
Hat sich denn für dich persönlich der Blick aufs Leben geändert?
Ja, radikal. Also allein schon generell dadurch, dass die Flutkatastrophe eben stattfand, hat mich auch persönlich betroffen, aber also indirekt, aber auch durch die Forschung. Also das war, ich meine, ich höre ja auch hier vor Ort ganz oft diese neue Zeitrechnung, es gab ein vor der Flut und jetzt ein nach der Flut, dass das so eine Zensur war, dass es eben so ein Zeitverlauf der Region das ausmacht, aber ja auch für viele persönlich. Und das würde ich bei mir auch sagen, tatsächlich. Also ich bin sehr viel daran gewachsen. Ich war 24, 25, als es passiert ist. Mittlerweile bin ich 28. Ich habe so viel gelernt. Das war genau die Zeit, wo ich nochmal so ein bisschen erwachsener wurde. Und das hat, also ich habe angefangen, dadurch mich sehr viel mehr aufs Hier und Jetzt und meinen Nahbereich zu konzentrieren und zu orientieren. Das fand ich persönlich sehr hilfreich. Das steckt, glaube ich, hier gar nicht drin. Aber weil ich davor auch ganz klassisch für meine Generation, mein Alter, immer die großen Probleme der Welt extrem vor Augen hatte und daran auch manchmal verzweifelt bin, sehr viel Weltschmerz. Und er ist natürlich im ersten Moment viel schlimmer geworden, wenn ich diese Flutkatastrophe hier, oh Gott, jetzt braucht sie es hier zusammen, alles, was ich habe kommen sehen, soll hier. Und die Welt geht unter. Und aber dann zu sehen, nee, die Welt ist gar nicht untergegangen. Das Gefühl war da, aber wir sind ja alle noch hier und alle packen wieder mit an und bauen auf. Also nicht alle, ne? Manchen geht's individuell einfach zu schlimm. Das darf man auch nicht vergessen. Aber für mich persönlich zu sehen, es gibt Gutes nach dem gefühlten Ende. Das hat sehr viel innere Festigkeit bei mir ausgelöst, dass mich diese Krisen global nicht mehr so fertig machen, weil ich denke, irgendwie wird es immer weitergehen. Und ich ziehe so viel Positives daraus, jetzt in meinem direkten Umfeld zu sehen, was kann ich da bewirken, wem kann ich unmittelbar helfen, anstatt mich machtlos zu fühlen gegenüber all den globalen Krisen, die ich alleine nicht verändern kann.
Ja. Also in all der Dramatik bot es eine Chance, wenn man das so.
Ich glaube, das kann man so sagen, individuell sicherlich auch und auch für die Region. Ich weiß nicht, wie viele Chancen letztendlich wirklich genutzt werden können. Also ich beobachte natürlich auch den öffentlichen Wiederaufbau und da wird jetzt nicht so viel in die Zukunft gedacht, habe ich das Gefühl, an einigen Stellen. Wir schauen mal, wo das noch so hingeht. Ich glaube schon, dass individuell sehr, sehr viele Chancen genutzt werden. Ich habe als auch mit soziologischem, also sozialwissenschaftlichen Hintergrund, mit dem ich hier immer drauf schaue, darüber hinausgehend, wie Personen individuell die Sache bewältigen, was auch jeder für sich wählen darf, wie es für ihn passt. Ja, das ist, aber ich habe immer auch im Blick, was macht das für die Gemeinschaft, also für den sozialen Zusammenhalt in der Region insgesamt oder in einem Dorf oder in einer Nachbarschaft. Und da liegen auch unfassbar viele Chancen. Ich glaube, viele Nachbarschaften sind sehr viel enger zusammengerückt, mit Sicherheit auch nachhaltig näher zusammengerückt. Aber es besteht durchaus auch die Gefahr, dass da jetzt viele Leute verloren gehen, die eben, also es gibt auch so einen gewissen, Matthäus-Effekt nennt man das. Wer hat, dem wird gegeben, ganz platt gesagt. Also dass Leute, die vorher schon viel hatten, viel Geld, viele Freunde auch, viele Kontakte, dass die jetzt noch mehr davon haben, die konnten gut nutzen, sind da super durchgekommen. Und andere Menschen, die vorher schon ein bisschen allein waren, vereinsamt, vielleicht isoliert, nicht so richtig wussten, wie sie ihre Probleme handeln sollen, bei denen ist es potenziell noch schlimmer geworden. Das darf man nicht vergessen. Das geht ein bisschen unter. Manchmal habe ich das Gefühl, gerade auch zum öffentlichen Diskurs, aus verständlichen Gründen, weil viele Menschen eben sich auf das Positive konzentrieren wollen, konstruktiv in die Zukunft gucken wollen. Und das ist ja unfassbar wichtig auch. Aber das finde ich so schwierig und auch so spannend jetzt aus Forschungssicht, wie man da eine gute Balance schaffen kann aus, für die es funktioniert, ist es wichtig, konstruktiv nach vorne zu schauen, das Gute zu tun. Und für die das nicht funktioniert, die darf man aber nicht abhängen dadurch. Aber da habe ich jetzt auch keine einfache Antwort drauf.
Wenn wir diese Antwort hätten und am besten in Tüten, dann könnten wir die, glaube ich, das darf ich an der Stelle sagen, in der heutigen Zeit auf viele andere gesellschaftliche Herausforderungen recht gleichmäßig verteilen. Und dann wäre insgesamt sicherlich weniger Belastung als das, was wir heute an vielen Orten einfach empfinden. Aber das ist nochmal eine schöne Kurve. Denn uns interessiert auch, jetzt kommen wir ja nicht umhin, dass wir manchmal belastet sind und Dinge nicht so funktionieren, wie wir uns das erträumt haben. Gibt es so einen Tipp, den Sie teilen können, wie Sie mit belastenden Situationen umgehen? Gibt es da eine Sache, wo Sie sagen, wenn ich unter Strom stehe, dann hilft mir das?
Hey, ganz viele. Vielleicht als allererstes zu betonen, dass man sich an andere Menschen wendet. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also da kamen sehr viele Bewältigungsstrategien zusammen, die sich irgendwie darum drehen, dass ich Unterstützung von anderen annehme, dass ich mich mitteile, dass ich einfach mal irgendwie mal erzähle, was gerade los ist. Das hilft oft unmittelbar schon so sehr. Oder dass ich einfach nur mal nach links und rechts gucke und merke, okay, den anderen geht's auch so. Das hilft auch schon, dass man sich denkt, ich bin normal. Also ja, es ist gerade alles blöd, aber es ist normal, dass es mir schlecht geht. Oder es ist normal, dass ich heute auch mal einfach gar keinen Bock mehr habe oder dass ich super frustriert bin und alles hinschmeißen will. Das ist normal. Den anderen geht's auch so. Niemand anders könnte das besser in meiner Situation, weil die ist auch einfach blöd. Und allein das hilft schon sehr, sehr viel.
Wir schließen unsere Folgen immer mit einem persönlichen Glücksmoment, mit dem Marienstein-Moment. Einen kleinen Moment von Alltagsglück in den letzten Tagen oder einen Moment, auf den man sich freut in naher Zukunft. Hast du uns einen Marienstein-Moment mitgebracht?
Das ist gar kein kleiner Moment, sondern es war eher so ein ganzer Tag, den ich vor ein, zwei Wochen verbracht habe mit einer sehr guten Freundin. Wir haben endlich mal meinen Balkon begrünt. So ein schöner Moment. Also vielleicht, wenn man es auf einen Moment runterbrechen möchte, dieser Moment, wo ich da dann mit ihr nach getaner Arbeit saß und auf die ganzen schönen Blumen um uns herum schauen konnte, nachdem davor jahrelang dieser Balkon doch sehr trostlos war. Das war schon ein ganz, ganz großer Moment der Naturverbundenheit und auch das Gefühl von, ach, ich kann selber was machen. Ich hatte auch meine Hände in der Erde und war nicht nur vom Rechner. Das war schon schön.
Das glaube ich. Anke, und du?
Ich habe meine Sommerteesorten ausgeräumt. Im Winter trinke ich Tee ja nur, wenn ich krank bin. Und im Sommer mag ich einfach diese Dinge, die man kalt ansetzen kann, das ist so schön unkompliziert. Ein bisschen Wasser, ein Teebeutel mit irgendeinem fruchtigen Geschmack. Und das, was die Naturverbundenheit nach draußen betrifft, jetzt in meinem Balkon sieht noch nicht so sommerfertig aus tatsächlich. Aber es macht mir so ein schönes sommerliches Gefühl auf der Zunge.
Ja, wir sind mit unserem Erzählbankprojekt gestartet. Das knüpft so ein bisschen an diesen Gedanken, dass man was für Menschen machen muss, die einfach vereinsamt leben. Und wir haben Ehrenamtler geschult, die einmal die Woche auf einer Bank in Bad Neuenahr sitzen und einfach zuhören. Einfach da sind für die Menschen, die vorbeikommen und die was aus ihrem Leben zu teilen haben. Und das sind sehr engagierte Ehrenamtliche. Das ist ein tolles Team und mich freut das, dass das so schön jetzt auch angenommen wird.
Ja, ein schön, ganz tolles Projekt.
Das ist wirklich. Und es lebt von den Menschen, ja, die sich eben für andere engagieren. Und das Fortsetzen, was eben auch schon zu Beginn der Zeit hier war. Ne? Also, dass Menschen sich füreinander einsetzen in einer sehr schwierigen Zeit.
Das Schlusswort auf den Punkt, würde ich sagen. Mit Perspektive auf das Ende der heutigen Folge darf ich alle Zuhörenden einladen, nochmal gut in Hier und Jetzt anzukommen, zu gucken, wie fühlt sich der Boden unter den Füßen an oder der Stuhl oder das Sofa.
nochmal tief durchzuatmen und die Farbe, die man im Raum wahrgenommen hat, bei uns war es ja rot. Bei uns wissen wir, es ist unverändert. Wir haben unsere Position nämlich nicht verändert in unserem Gespräch. Auch nochmal zu schauen, ob alles an Ort und Stelle ist oder wenn man in Bewegung war, sich die Farbtöne vielleicht auch verändert haben. Und dann sagen wir dir, liebe Susanne, vielen herzlichen Dank für den Besuch und das Teilen deiner oder eurer bisherigen Arbeit und ein gutes Gelingen weiterhin auf dem Weg, die Menschen hier zu begleiten und wichtige Erkenntnisse gut festzuhalten, in der Hoffnung, dass wir sie an anderer Stelle nicht nochmal brauchen.
Ja, danke euch für den wertvollen Podcast hier und viel Spaß weiterhin dabei.
Danke. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Bis bald.